Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Hacker? Der Funk hat es weggelassen. Naja, es verfällt eh ein alles. Herzlich willkommen zur 58. und vielleicht letzten Ausgabe vom Hackerfunk. Ich merke gerade, dass ich da ein bisschen laut bin. Allerdings höre ich mich ein bisschen schlecht im Kopfhörer. Naja. Herzlich willkommen zum Hackerfunk. Mein Name ist Fenty und mit mir im Studio ist mein hochgeschätzter Co-Moderator, den muss ich jetzt das Mikrofon aufmachen, X-Taran.
Jo, ich bin da.
Und als Gast, auch kein Unbekannter mehr, haben wir noch den Neil oder Dino.
Hi, ebenfalls.
Ja, und man hat es schon gehört, eventuell ist das die letzte Sendung. Bei Radio Lora geht es gerade hinter der Kulisse hoch her. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann gehen wir am besten auf die Webseite www.lora.ch. Es ist so, dass sich da die Stiftung ALR und der Verein Radio Lora ziemlich zerstritten haben. Sehr unschön. Man sagt normalerweise, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber irgendwie freuen wir uns nicht wirklich über die Entwicklungen. Naja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Wird hoffentlich schon gut gehen. Ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen auf dem Hackerfunk. So, soviel zu den schlechten News. Jetzt haben wir aber noch hoffentlich ein paar gute Nachrichten, mindestens was so die nächste Zukunft anbelangt. Wo müssen denn die Wandernieren so hin?
Ja, wir hätten da zum Beispiel nächstes Wochenende, schon ab Donnerstag, die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe, glaube ich.
Karlsruhe, ja. Vom Entropia.
Ja, irgendwo so die Ecke ist das. Dann gleiches Wochenende am Samstag gibt es
Open Source Schützefest.
Open Source an Schulen, Weiterbildungstag in der Erwachsenenbildung Zürich, wenn ich mich recht entsinne. Im 9. Juni, nächsten Samstag. Ebenfalls nächstes Wochenende ist noch in Friedrichshafen das Barcamp Bodensee, für die Barcamps mögen. Dann hätten wir mittlerweile schon den Running Gag und ich habe es anscheinend doch immer wieder falsch gesagt, das RMLL, Rencontre Mondiale du Logiciel Libre, hat man mich letztens aufgeklärt, nicht D.
Ist die französische Software männlich?
So steht es auf der Webseite, glaube ich.
Wahrscheinlich, weil es meist eben doch von Männern programmiert wird. Das dürfen wir hier im Hackerfunk sagen, wir sind ja quasi die Männersendung vom LoRa.
Dann, Termin steht endlich fest. Open Source Kochen 6.0 im Café Netzwerk in München findet statt am 21. Juli. Da werden wir auch irgendwann mal noch eine Sendung drüber machen. Termin steht noch nicht so ganz fest. Aber da wird es auch mal eine Sendung drüber geben.
Also dann, das Ende werden wir machen, aber wo senden wir die, wenn es Radio Lora nimmt? Ja, egal.
21. Juli. Dann 26. bis 29. Juli in Luxemburg. Hexogreen, das ist irgendwie auch so ein bisschen was wie das Chaos Communication Camp in klein oder Hacking at Random oder wie das jetzt das nächste heißt, Observe, Hack und, ach, ich hab's vergessen, OHM oder irgendwie so. Naja, egal. 26. bis 29. Juli Hexogreen in Luxemburg. Dann am gleichen Wochenende, freitags, ist auch noch der SysAdmin Day, wo man mal beim SysAdmin an der Tür klopfen sollte und Dankeschön sagen. Dann ICMP steht jetzt nicht für Internet Control Message Protokoll, sondern für Intergalaktische Club Mate Party. Wendy geht da, glaube ich, nicht hin.
Nee.
Ich glaube, Erlangen oder so. Irgendwo da bei Erlangen. Es wird jedenfalls vom CCC Erlangen organisiert. 2. bis 8. August.
Also großräumig um Fahre dann.
Meinst du, da läuft so viel Clubmate aus?
Ich weiß nicht. Ja gut, es wäre weniger schlimm, als wenn das die Leute trinken. Nein, gut. Kann ja jeder in sich einschütten, was er will. Ich meine, die ganze restliche Sendung wird es noch ums Trinken gehen.
Ja, aber nicht, ja, nicht aber nur. Club Mate hat ja keinen Alkohol.
Richtig, ja, wir haben das Thema auch noch nicht gesagt, um was genau. Es heute eigentlich geht. Ja, es geht um Alkohol, aber jetzt haben wir zuerst noch ein paar, solange wir noch nüchtern sind, haben wir noch ein paar Themen, ein paar Daten noch,
ja.
Weitere. Ihr könnt ja unterzwischen schon mal an den Kühlschrank und euch irgendwie ein Bier oder einen Schnaps oder ein Wein holen.
So, und ja, während Wendy da netterweise gerade noch meine Nachguckzeit überbrückt hat, der Termin fürs ETH 0 im Sommer steht fest. Also ETH hat jetzt nichts mit der ETH zu tun bei uns hier in Zürich, sondern das ist irgendwie das eidgenössisch-technische Hacker-Event. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Es ist ein holländisches Hacker-Camp. Gibt es einmal im Sommer, gibt es einmal im Winter. Und das im Sommer findet statt, 14. bis 18. August, irgendwo in Holland. Und wird eben wirklich so ein Camp mit Zelten und so. Die sind momentan in, habe ich das Gefühl. Naja, egal, weiter geht's.
Camp macht Schule.
Ja.
Wobei das Lookcamp ist ja auch nicht das erste gewesen.
Ja. Dann hätten wir noch die Frostcon in St. Augustin, auch im August, 25. und 26.
Dort wird man uns auch antreffen.
Ja. Parallel dazu Tarkin Days der Luke Bern in, weiß ich nicht wo, irgendwo Schweiz.
Westschweiz vermutlich.
Ja, und dann die nächste Terminkollision ist dann 31. August bis 2. September. Da ist nämlich sowohl die Bünzli, also die Demo-Days in Olten, wie auch die Eccentrics, das Gaming-Event für Retro-Gamer in Seeshaupt beim... Bei welcher See ist das, Neil?
Starnberger See,
genau.
Nein, ich habe das Mikrofon. Das beißt nicht. Du tönst wie aus dem Badzimmer.
Ja, und ich töne wahrscheinlich wie aus dem Keller, aber egal. Eigentlich nicht ans Mikro fassen.
Ach, jetzt darfst du, jetzt haben sie es zugemacht.
Ah. Ja, und sie finden wieder statt. Man hat wieder einen Raum gefunden. Die Meta Rhein-Main Chaos Days, 7. bis 9. September in Darmstadt.
Das ist aber auch ähnlich so. Ist das Meta Rhein? Also
das ist so die
was machen,
CCC.
Was sieht man dort? Ja, klar, das ist ja CCC. Ja, aber ist das mehr technisch oder mehr politisch?
Oh, ich glaube, recht gemischt. Meta. Ja.
Mit A.
So, dann hätten wir noch, haben wir auf dem Vintage Computer Festival gelernt, Classic Computing 2012 in Lorsch. Das ist auch irgendwo so am Rhein, so zwischen Heidelberg und Frankfurt. 29. bis 30. September. Und dann hätten wir sonst nur noch dieses Jahr im Kalender bisher den Blit. Der ist am 3. November. Und parallel noch die Hashdays Security-Konferenz in Luzern, wobei die kostet. Nicht wenig, sehe ich gerade. Gut, ja, nee, ich glaube, ich bin. Open Rhein-Ruhr fällt dieses Jahr aus. Ich bin durch.
Ja, Linux Day ist irgendwann noch Ende November.
Habe ich da einen Termin schon?
Gibt's nein, wahrscheinlich schon? Noch nicht. Die sind noch am Planen.
Wahrscheinlich, ja. Ich schau mal ganz
kurz. Aber es ist irgendwie es halt Tradition.
Ende November.
Ende November, so um meinen Geburtstag rum.
In Kürze werden wir mit den Vorbereitungen für den 14. Linux Day beginnen. Stay tuned steht da.
Jo, also
dann machen wir das mal. Stay tuned.
Genau, und wenn es ist, dann.
Lass Nora drin.
Dann werden wir. Ja, gut, ja. Aha, stimmt, ja. Wir haben ja heute die letzte Sendung. Das heisst, je nachdem hat da der Hackerfunk dort keinen Stand mehr.
Ist mir ja, schauen wir mal.
Ja.
Positiv denken und so.
Ja. Dann bist du durch mit den Terminen.
Ja, habe ich gesagt.
Sag ich mal, machen wir ein Stück Musik und nachher steigen wir ein in unser Thema. Wie gesagt, es geht heute um Alkohol. Es geht nicht ums Saufen an sich. Wir möchten uns auch ein bisschen distanzieren vom einfach übermäßigen Alkoholkonsum, nur um sich die Lampe zu füllen. Also Koma saufen und so bringt es nicht wirklich. Nein, wir wollen eigentlich mehr so ein bisschen, soll ich sagen?
Alkoholhacken.
Ja, Alkoholhacken, ein bisschen wissenschaftlich daran hergehen. Nicht. Zuerst machen wir aber noch ein bisschen Musik. Ich habe hier den DJ Dax. mit einem Dubstep-Remix von Commando. Da ist der Hackerfunk mit der vielleicht letzten Sendung. Heute zum Thema Alkohol. Ja, eine wissenschaftlichere Betrachtung. Was wir jetzt im Stress vergessen haben zu sagen, ist, ich kann natürlich auch ins Studio anrufen, wenn ihr mitschwätzen wollt. Wir haben die Telefonnummer 044 567 2400. Oder wenn ihr aus dem Ausland anruft, oder aus Russland, dann ist das 0041 44 567 2400, also 044 567 2400. Und wie immer haben wir auch den IRC-Channel offen, also für zum Chatten, wenn ihr nicht schwätzen wollt, sondern lieber tippen. Der ist auf irc.lux.ch und der Kanal heisst Gartenhag Hackerfunk. Jo, dann wäre das geklärt. Dann können wir jetzt auch aufhören. Nein, Nil, du bist hier heute, wie du kennst dich aus mit Alkohol. Jetzt wissenschaftlich betrachtet, was ist Alkohol denn überhaupt?
Also Alkohol mal einerseits mal als Molekül offensichtlich, andererseits als Getränk.
Du musst definitiv näher ans Mikrofon.
Okay, probieren wir so. Also, einerseits mal das Molekül als solches und zweitens das Getränk. Das Getränk hat Alkohol als ein Teil drin, als zwei Teile vom Wasser, meistens mehr Wasser als alles andere. Dann Farbstoff, Geschmacksstoff, das, was halt eben die verschiedenen Getränke unterscheidet voneinander. Das sind eigentlich die vier Sachen, die man in einem Getränk drin findet. wenn man vom Herstellen nachschaut, ist es ein bisschen anders, weil der Alkohol, der muss ja hergestellt werden. Um das zu machen, hat man zwei Sachen, man braucht Zucker und das zweite Hefe. Mhm. Und aus diesen beiden gibt es dann nachher den Alkohol, wo am Schluss halt eben das Getränk ausmacht gegenüber anderem nicht-alkoholischem Zeugs.
Also Zucker, Traubenzucker oder Fruchtzucker? Also einfach, ja, aber einfach Zucker oder gerade auch?
Du kannst auch mehrfach Zucker haben, die muss man halt zerlegen. Das ist ein Teil vom Herstellungsprozess.
Aber Süßstoff reinkippen reicht jetzt nicht.
Das geht nicht, weil das ist kein Zucker.
Das schmeckt nur
das ist nur ein komisches Zeug, das unsere Geschmacksnerven ähnlich anregt.
Tja, das war es mit dem Low-Fat-Schnaps.
Eine andere Meinung dazu.
Oder mit, nein, Low-Fat, ja gut, mit dem Light. Nein, egal, also ja, aber Alkohol hat ja relativ viel Kalorien.
Ja, es ist auch ein Teil teilweise verdaut und teilweise noch nicht verdauter Zucker. Also ja, logischerweise, Kalorien hat er noch drin, ein Teil.
Entsteht also aus, also, und, na gut, wenn er entsteht, wenn man, ja.
Also was ich mich jetzt noch frage, ist das Wasser zum Herstellen notwendig oder reicht das, wenn ich da einfach Zucker und Hefe zusammenschmeiße?
Nein, weil das wäre ja trocken. Mit Zucker, ja, kennt jeder, ist trocken und Hefe im trockenen Zustand wird nicht allzu weit gekocht damit.
Das heißt, also das ist so eine Art Katalysator.
Er muss schon in Wasser aufgelöst sein. Mhm. Und dann schwimmt die Hefe eigentlich durch das Wasser durch und kann den Zucker aufnehmen und also, dann anfangen damit zu arbeiten.
Die schwimmt so, hat die Schwimmflossen?
Nein, nicht. Das ist mehr so blöterlförmig. Längliches Blöterli eigentlich.
Mhm. Okay, wenn man schon erklärt, was Alkohol ist, können wir auch noch erklären, was Hefe eigentlich ist.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Gut, das ist interessant, viele Leute wissen es nicht. Hefe ist eigentlich ein Mikroorganismus. Genau gesagt, ist ein kleiner Pilz eigentlich. Also,
der ist nicht würfelförmig und einen Zentimeter groß, gell?
Nein, das ist eine Masse, wo Hefe nicht drin hat. Aber die eigentliche Hefe, das sind kleine Einzeller, also so, was sind das, so 5 Mikrometer lange Dinger, die umeinander schwimmen und ja, wie halt jeder Mikroorganismus essen will. Und Zucker ist für die etwas sehr nahrhaft, wie für uns auch. Und die dann eigentlich den verdauen normalerweise. Normalerweise genau die Art, wie wir Zucker verdauen. Also hinten kommt Wasser und CO2 raus und das ist es. Und die gesamte Alkoholproduktion die basiert auch darauf, dass man die Hefe dazu bringt, nicht vollständig zu verdauen.
Mhm.
Und zwar muss man dazu wissen, wenn eine beliebige Pflanze Zucker herstellt, dann nimmt sie auch CO2 von der Luft, Wasser aus den Wurzeln, baut ja den Zucker und wirft dann einen Sauerstoff vor sich.
Die sogenannte Photosynthese.
Genau. Das ist das, wofür sie auch Licht braucht. Mhm. Und um wieder aus Zucker Energie rausholen, muss man auch noch Sauerstoff haben. Mhm. Also das, was wir atmen, wird auch gebraucht, damit wir den Zucker überhaupt verdauen können. Und ohne Atmung, obwohl der Zucker da wäre, kann man gar nicht mehr verdauen. Wahrscheinlich verhungert, obwohl das Essen vor dem Tisch vor einem ist. Und das Interessante ist nun, Hefen sind sehr gut drin, auch ohne Sauerstoff noch eine Teilverdauung durchziehen zu können. Und Alkohol ist eigentlich nichts anderes als der Abfall, der bei so einer Teilverdauung rauskommt.
Das heisst, man darf den Hefen keinen Sauerstoff geben?
Richtig. Die brauchen Abschluss. Erst dann gibt es Alkohol. Und sonst gibt es halt einfach Wasser und CO2. Also,
ah.
Für uns nicht brauchbar.
Aber wie ist denn das? Also dann gibt man denen der Hefe einfach Zucker und Wasser und irgendwann hat man reinen Alkohol?
Nein, nicht, weil grundsätzlich das Wasser verschwindet nicht. Also hat man sowieso keinen reinen Alkohol. Und zweitens, die Hefe wird dann teilweise verdauen, solange Alkohol steigt. Also Zucker baut ab, Alkohol steigt und irgendwann geht entweder der Zucker aus, dann ist es von dem her.
Mhm.
Und die zweite Variante, wenn man da viel Zucker rum hat, dann nimmt Alkohol zu und zu und zu und auch eine Hefe hat irgendwann mal Alkoholvergiftung.
Oh, okay.
Obwohl sie selber das Zeug herstellt.
Aha. Wo ist denn da so die Obergrenze?
Also man muss sagen, sie sind robust. Also eine beliebige Wildhefe, also die, die man seit Jahr Millionen überall findet, die überlebt so 20 bis 40 Promille. Und so eine richtig gut gezüchtete Weihefe, die macht dann bei 160 Promille etwa Schluss. Vielleicht so uns verhaut es bei etwa 4 Promille.
Okay.
Also die sind etwa bis 40 Mal robuster als mir, was Alkohol angeht.
Aber wie geht jetzt das? Jetzt das durchschnittliches Bier, wo, also das Lager oder so, das hat 5%.
Also das 40 ist ja dann nochmal 50 Promille.
Ah, okay, ja. Ja, gut. Seit dem Hackerfunk weiss man, dass ich nicht rechnen kann. Auch im nüchternen Zustand nicht. Okay.
Ja, ich glaube, der Punkt an der Stelle ist, einmal meinst du ja den Alkoholgehalt eines Getränkes. Und wenn wir von Promille sprechen, meinen wir normalerweise den Alkoholgehalt in unserem Blut. Mhm. Und ich vermute mal, dass Neil dann auch den Alkoholgehalt in dem Hefeorganismus innen drin dann meint.
Ja, weil der Hefeorganismus, der schwimmt im Wasser, da ist ja quasi ein Promillkal im Organismus, identisch wie
die umgebende Flüssigkeit. Ich glaube, Menti hat halt genau das andere gemeint, nämlich in wie viel prozentigem Alkohol kann denn die Hefe noch schwimmen? Eben, also gerade ausschwimmen.
Also, eben, ein richtiger Wusti bis etwa 16%. Das ist das, was am Schluss eben die Limite setzt, man kann halt bis dort aufgehen, weil in gewissem Maße stirbt sie genau dann, wenn der Alkohol, den sie produziert, ist so viel, wie sie ihn aushalten.
Das heißt, im Prinzip kann man an der Stelle den Alkoholgehalt im Hefekörper gleichsetzen mit dem außenrum.
Ja.
Ist das irgendwie eine wie heißen diese Dinger? Scheiße, Bio ist so lang her. Flüssigkeitsdurchlässige Wand bei der Hefe.
Das ist so, Osmose oder wie?
Ja, darauf will ich hinaus. Aber
Also der Zellkörper ist ja eigentlich...
Membran, das ist das Membran, Wort, was ich gesucht habe.
Membran, weißt du, hast das Mikrofon vor der Nase, oder? Da hat es auch eine drin.
Ich sehe nur Schaumstofforangen.
Okay.
Nein, das ist ja bei der Hefe natürlich so, das ist ein Einzeller und wie jeder Einzeller hat ja eigentlich einen Körper, außer sei auch so ein aus Fett zusammengesetzt quasi ein Blöterli, wo eben halt durchlässig ist für Wasser, mehr oder weniger durchlässig für andere Substanzen, die klein sind, nicht fertig, die gross sind.
Und für Alkohol demnach
auch. In dem Blöterli drin ist auch alles Zeug, das grösser ist, das bleibt drin.
Ja.
Und da der Alkohol kann auch durch, weil das auch ein kleines Molekül ist. Und dann gibt es so also nette künstlich gemachte Löcher, um gezielt Ware rausschmeißen und gezielt Ware reinholen. Aber
das ist dann, glaube ich, Osmose und so.
Nein, die Osmose ist das, was von sich aus läuft.
Ah.
Solange du irgendeine Wand hast, die durchlässig ist für einen Teil von Substanz und einen Teil nicht,
dann gleicht sich das
automatisch
genau.
Ausgleichen, und, das, was durch kann, nicht ausgleichen, das, was eben nicht durch kann.
Was für künstlichen Löchern hast du jetzt geredet?
Das sind, sind Proteine, die ein bisschen zylinderförmig sind und quasi so ein Loch durchstechen. Und die sind so gebaut, dass man einzelne Moleküle durchschicken kann. Je nachdem, welches Molekül man loswerden will oder gezielt aufnehmen will, sind die Proteine anders geformt worden.
Auch nicht gewusst. Ja. Jo. Dann haben wir noch andere Bestandteile, haben wir genannt. Geschmacksstoffe und Farbstoffe.
Ist das, was natürlich den Unterschied macht. Wenn ich zum Beispiel die Trauben nehme und ausgequetscht habe, ich einen Traubensaft, ausgequetscht habe ich einen Orangensaft. Unterschied, rot oder gel, dickflüssiger, dünnflüssiger, leicht säurer, leicht weniger sauer. Das sind so die Unterschiede, die halt gibt.
Und jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Also Hefe kaufe ich im Supermarkt, kommt so in Zentimeter großen Würfeln. Also ich weiß bloß, dass man Hefe irgendwie beim Bier noch mit dazu tut. Aber wie ist das jetzt irgendwie so? Ich habe noch niemanden wie Hefewürfel in Weinfass kippen sehen oder irgendwo, wo aus Früchten Alkohol gemacht wird. Wie passiert das da? Ich meine, es gibt ja schon Früchte, wo irgendwie schon, also einerseits, wenn sie runterfallen, fangen sie irgendwann an zu gären und manche wohl auch schon am Baum, wie ich gehört habe. Wie passiert das da? Wo kommt da die Hefe her?
Das kann verschieden sein. Die einen Früchte haben von, also Hefen gibt es ja in der Natur aus überall und Früchte haben üblicherweise Hefen dran, weil das Zeug wird gestreut von anderen Hefen, logischerweise.
Ja, ist ja ein Pilz, also sind die Sporen Pilz, in der Luft.
Es will sich fortpflanzen, streut sich wo es noch an. Und wenn man die Früchte nimmt und ausquetscht, dann geht die mit dem Fruchtsaft raus und ja, die sind vorhanden.
Wobei, also sind schon ab Werk mit dabei.
Ja. Also man kann wie auf die Art herstellen, man kann auch wie gezielt Hefe zusetzen, damit man genau weiss, ich habe die Sorte drin, die es auch aushalten wird. Weil die Wildhefe, die wird ja eben so bei 2-4 Promille mutig den Geist aufgeben. Das heisst, man kennt da auch noch zusätzlich halt die guten starken Weinhefe drin, die sind gezüchtet. Da gibt es ganze Firmen, wo die Dinger züchtet in Tanks.
So wie man billig andere. Das gibt es beim Bier auch.
Ja.
Bierhefe kann man ja im Bioladen zum Beispiel kaufen.
Wenn ich jetzt aber dann Weinhefe statt Bierhefe nehme, dann wird nicht Bier draus, oder Wein, sondern Wein, oder wie geht das dann?
Da kommen wir zu der Herstellung. Ich denke, da reden wir nachher noch drüber. Ja. Aber ich glaube, so viel kann ich jetzt auch noch sagen, dass das in den Zutaten liegt, also aus was du effektiv was du vergären lässt. Also,
warum heisst das Ding dann Bierhefe?
Weil es hauptsächlich für Bier
gebraucht wird. Die sind spezialisiert, also die werden gezüchtet. Also ähnlich wie es hunderte oder weiß nicht wie viele Hunderassen gibt, gibt es auch x verschiedene Heferassen, die gezielt auf Wein, Bier etc. ausgelegt worden sind. Oder eben auch zum Backen zum Beispiel, das ist eine komplett andere Sorte.
Ah, also ich kann nicht den Würfel, den ich im Supermarkt kaufe, fürs Backen kann ich nicht.
Nein, der wird vermutlich auch nicht blau wieder. Okay. Alkoholresistenz.
Nil, beim Backen, die Backhefe, dort willst du nicht, dass sie Alkohol produziert, genau, sondern dass sie CO2 produziert, damit der Teig luftiger wird.
Also muss Sauerstoff rein, so viel habe ich heute schon gelernt.
Ja, genau. Ja. Aber über das Backen können wir ja dann reden, wenn wir die Sendung über das Open-Source-Kochen machen.
Oder den Open-Source-Kuchen, je nachdem, aber
ja,
ist ja nur ein Buchstabenunterschied.
Müssen wir mal schauen, ob man jemanden findet, der sich mit Gebäck auskennt. Ja.
Hefe, so weit waren wir jetzt.
Hefe, Hefes Blog. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt auf die verschiedenen Arten und Herstellung davon eingehen, machen wir zuerst noch ein Stück Musik. Da in der letzten Hackerfunk-Sendung auf Radio Lora. Na, vielleicht. Ich habe angeleitet Dr. Future mit einem Remix von Wings of Death vom Level 2.
Ist das die All Your Bases Are Belong to Us Spielchen?
Nein, das ist Zero Wing.
Ah, irgendwas mit Wing war es.
Zero Wing ist für Sega Mega Drive, während Wings of Death für Atari ST und Amiga und ist von Talion. Und ursprünglich ist die Musik von Jochen Hippel komponiert wurde. Aber das ist ein Remix von Dr. Future. Death ist das gewesen. Remix von Dr. Future. Da ist der Hackerfunk. Heute mit dem Thema Alkohol. Wissenschaftliche Betrachtung davon. Ich hoffe, die sind immer noch nüchtern genug da draußen, um uns so weit zu folgen. Ja, also Alkohol entsteht aus Hefe. Und Hefe sind, es sind keine Pflanzen, es sind eine Art Pilz. Also eigentlich eher jetzt wie Tier. Dann kann man sagen, dass alkoholische Getränke generell eigentlich nicht vegan sind.
Naja, also eigentlich eben Pilze in der Zwischenform zwischen Tier und Pflanzen. Also ist jetzt eine gute Frage, wenn man den zuordnen will.
Da bräuchte man jetzt doch einen Veganer dazu.
Nun ja, der Aufruf gilt, man kann uns anrufen ins Studio 044 567 2400 oder, falls ihr jetzt den Hackerfunk im Nachhinein hört als Podcast, dann kann man einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite www.hackerfunk.ch. Dort findet man dann auch die ganzen Shownotes. Das ist Englisch für Sendungsnotizen. dort werden wir dann auch noch ein paar Links dazu posten, unter anderem...
das ist auf Deutsch für Querverweise, Englisch.
Ja gut, Deutsch, Englisch machen wir nochmal eine andere Sendung, vielleicht, wenn es dann der Hackerfunk noch... egal. ja, also jetzt eben, Alkohol entsteht durch Vergärung mit Hefe, so, das haben wir jetzt glaube ich etwa dreimal mindestens wiederholt. Nils hat gesagt, dass so bei etwa 16 Volumenprozent im Getränk die Obergrenze ist, was die Hefen so können produzieren können, bevor sie dann selber am Alkohol sterben. Mhm. Das langt ja schon für eine ganze Reihe von Getränken, also Bier und Wein so. Aber wie funktioniert das dann mit irgendwelchen Spirituosen, wo viel mehr drin haben, also das gerade auf dem Rum gibt es ja bis zu 80 Volumenprozent Alkohol. Und naja, der noch reinere Alkohol, also der Putzalkohol und das Medizinische dann.
Oder den für einen Benzintank, also Alkoholtank beim Auto.
Ja gut, dort hast du aber immer noch irgendwelche Schmiermittel drin und so. Also, aber ja.
Die sind aber auch nicht aus der Pflanze gekommen.
Ja, aber wie kriegt man dann den Alkoholgehalt höher?
Also grundsätzlich in zwei Schritten. Also erstmal tun wir mit den Mikroorganismen mal Alkohol produzieren, so wie die das aushalten. Mhm. Und dann tun wir nachher technisch nachhelfen, dass nachdem die Mikroorganismen tot sind, tut man eigentlich das ganze Zeug aufheizen und trennen. Weil, wie gesagt, was man bekommen hat, ist ja eine Mischung hauptsächlich Wasser, eine gewisse Menge Alkohol. Und wissen wir, also, wie wir es trennen, dass Alkohol übrig bleibt und weniger Wasser davon. Und das kann man zum Glück dadurch machen, dass Wasser bei 100 Grad Dampf wird und Alkohol wird halt gasförmig bei 78 Grad und man heizt gleich auf eine Temperatur zwischendrin auf und der Alkohol verdunstet und Wasser bleibt hinter.
Und den verdunsteten Alkohol fängt man dann auf?
Den fängt man auf und kühlt ihn wieder ab, damit er wieder flüssig wird. Mm. Wobei die Trennung nicht 100% perfekt ist. Also ein Teil vom Alkohol bleibt und ein Teil vom Wasser geht mit, weil es kommt auf jedes einzelne individuelle Molekül an, ob er es meint, er hätte genügend warm oder nicht. Und da kann man einfach nach und nach stufenweise immer mehr raus.
Ja, also ich erinnere mich daran, dass bei der Schnapsbrenne, dort hat es ja mehrere Tanks.
Ja.
Ist das dann quasi, dass in der ersten Stufe ist es noch relativ niedrig konzentriert und dann von Tank zu Tank eigentlich, also von Kessel zu Kessel, oder wie man dem dann auch immer sagt, dann auch noch ein Link auf ein Bild auf die Webseite, dass man das kann anschauen kann. Also Wikipedia hat sicher irgendetwas.
Ja, da
dass es dann von Mal zu Mal mehr verdichtet wird, weil quasi das Wasser, oder nein, der Alkohol wird ja entzogen.
Also es wird eigentlich von Mal zu Mal konzentriert, da, weil du tust gewissermaßen jedes Mal einen Teil vom Wasser hinterlassen und ein Großteil vom Alkohol mit einem geringen Teil Wasser geht weiter und bei jedem Schritt geht halt der Alkohol mit weniger Wasser weiter quasi.
Also wieder höher konzentriert, ja. Also der Anteil, ja. Ja, der Anteil, der relative Anteil wird höher.
Ja.
Die Menge bleibt gleich. Oder? Ja. Die
Menge Alkohol wird gleich, aber ist auch immer weniger Wasser dabei.
Das heisst, von relativ viel Fruchtsaft, nehmen wir jetzt mal an, wir machen irgendwie Kirsch. Mhm. Ich meine, ich arbeite im Zug, dort kommst du Kirsch an jedem Ecken über, im Kiosk überall. Dann braucht man zuerst mal Krise.
Ja. Die wird man, weil es Beeren sind, ähnlich behandeln, wie man Früchte behandelt, also ausquetschen. Ja,
das ist Steinobst. Das sind eigentlich keine Beeren.
Also
Krise sind wirklich Beeren? Nein, oder?
Das ist eine gute Frage, ob die um die Beeren oder den Obst gehen. Da müssen wir Biologen fragen.
Ich frage mal da. Oder Wikipedia. Der Herr am Laptop.
Ich schau mal.
Gerne. Ja, also gut. Man braucht Krise.
Die quetscht man aus, dann haben wir mal einen Krisensaft. Den wird man jetzt vergären. Also Hefe rein, Zucker in Alkohol umwandeln und dann wird man einen Krisewein bekommen. Der wird je nach Hefesorte, je nachdem wie lange man auch stehen lässt, für also, irgendwo um die 10% umhaben vermutlich.
Das heisst, solange er im Gärstadium ist, Stadium, mindestens beim Wein, also bei den Trauben, nennt sich das dann Sauser. Oder
Der, wo nur ganz ein ganz geringer Teil angegärt worden ist, also ein grösser Teil vom Zucker immer noch halt drin ist.
Wie heisst der auf Hochdeutsch, der Sauser? Federweisser?
Da bin ich jetzt überfragt.
Ja.
Und du bist der, der Hochdeutsch redet?
Aber ich bin der, der keinen Alkohol trinkt.
Ach so. Sauser, also Sauser. Ich kann auch kurz erklären, warum der Sauser heisst. Das hat damit zu tun, dass er gewisse verdauungsfördernde Wirkung hat und man dann halt etwa die ziemlich schnell aufs WC muss sausen.
Ah, also nicht, dass man danach mit dem Auto richtig saust.
Nein, generell ist es keine gute Idee, Alkohol zu trinken und dann Auto zu fahren.
Ja, also Wikipedia meint, es sei ein Obstbaum, also wird es wohl Obst sein. Und es ist ein Rosengewächs, also irgendwie...
Ja. Ah, ja. Aber nicht in dem Sinne das Beeri oder so. Ja. Von dem steht nicht.
Blütenbla, Steinfrucht.
Steinfrucht, eben doch. Ja. Steinfrucht. Ja. Egal. Also gut, jetzt haben wir den Kirschsaft, Krise-Wein. Der hat jetzt. Wie viel Alkohol hat er jetzt?
Das kommt davon, wie man kann es aufteilen. Man kann länger gären lassen, um mehr Prozent dort zu bekommen. Oder man kann länger restaurieren, wenn man dort mehr reinsetzen will. Hängt auch ein bisschen vom Hersteller ab, wo er seine Grenzen ziehen will.
Ja gut, ich habe jetzt gedacht, das Destillieren kommt erst nachher.
Ja, das kommt nachdem man fertig gärt hat. Wobei man kann gären auf ein gewisses Ziel hin.
Ich meine, ja klar, dass der Kirsch, also das Endprodukt, dann, dass es da einen weiten Bereich gibt, wo Alkoholgehalt zwischen 35% Volumen und bis zu 50 und mehr. Das ist schon klar, ja.
Ja, aber eben auch beim Kirschwein herstellen kann man schon sagen, man zielt auf weniger oder auf mehr, je nachdem, wie viel man später halt beim Destillieren machen will. Das ist also nicht Fisch bei jedem Hersteller gleich. Also.
Jetzt mal so die Frage so für den engagierten Hacker, der findet, er will jetzt mal selber so etwas machen. Wie aufwendig ist das, wenn man jetzt das selber möchte? Und wie gefährlich? Ich meine, wenn jetzt da Alkohol verdampft, Alkohol ist brennbar, könnte ich mir vorstellen, dass da immer noch die Gefahr von Verpuffungen
logisch, ich meine, die Destillieranlage ist eben, ja.
Besteht.
Die muss dementsprechend gebaut sein, dass durch den Alkohol nicht rausgeht. Luftabzug etc. Das sind die üblichen Sachen, die man halt bei jeder Chemieanlage wissen muss, was für Gefahren sie hat in dieser Anlage drin, was schief gehen kann und wie man damit umgeht. Das ist klar. Also jede Distillerie, die ich hier besucht habe, bisher hat sehr viele grosse Tafeln Rauchverbot, Feuerverbot an fast jeder Wand. Weil, Alkohol brennt gut. Ja, noch schlimmer, Alkoholdampf, der in der Luft gemischt ist, brennt sehr schnell, so explosiv.
Knallgas.
Knallgasäßig. Also so, es ist nicht ganz so rabiat, weil Knallgas ist ein Wasserstoff.
Ja.
Weil es Alkohol ist ein Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff gemischt und damit ein bisschen zahmer, aber immer noch ziemlich heftig. Aber
ziemlich leicht, um Autos anzutreiben.
Ja.
Ziemlich energiereich, ja. Ja. Dann, also, dann... Jetzt gibt es aber noch Whisky zum Beispiel. Das ist ja eigentlich Bier. Ja, wobei, nein, das ist ja, wenn man sich das genau überlegt, ist das eigentlich genau das gleiche Prinzip, wie jeder andere Schnaps auch. Du nimmst einfach Bier und tust ihn ein.
Also Whisky ist einfach ein Schnaps, wo man das Bier gemacht hat, anstelle von Wein. Das ist so. Also, wenn man in Schottland geht, die Destillerie besuchen, die tun zuerst auch mal ein Bier brauen, also ein Stachbier. sie zielen jetzt auf etwa 8-9%, die Grössenordnung. Und dann nachher wird das Ding durch die Sterilanlage durchgeladen, die machen es in zwei Schichten. Also einmal von etwa so die 8-9% auf etwa 25% und eine zweite Runde auf etwa 55%.
Da gibt's dann
das
auch
landet
dann
auch im Fass rein.
Gibt es dann nachher auch Guinness-Whisky oder wie? Oder?
Nein, ich wäre mir nicht bekannt, dass die Iren aus dem Guinness einen Whisky machen, nein. Die Iren machen Whisky, aber auch nicht aus dem Guinness.
Okay. Ja gut, ich denke Guinness ist ja eigentlich mehr... Also Guinness und andere Ale sind eigentlich eher schwache Bier, was den Alkoholgehalt anbelangt. Okay.
Ja gut, so das ist eine Sache von wie viel Malz du drin tust. Je mehr Malz du drin tust, umso mehr Zucker bildet sich beim Bierkochen. Das ist ja der erste Schritt beim Bier noch. Mhm. Und dann, nachdem du deinen Zucker hast, dann deine Hefen werden so lange gehen, bis der Zucker aufhört oder sie aufhört. Und dann der Rest ist Brennerei.
Mhm. Ja, aber ich stelle mir es dann, also du brauchst dann vermutlich einfach mehr Bier, mehr Guinness, müssen wir jetzt eigentlich alle anderen möglichen Ales auch noch nennen. Also Ausgangsmaterial, also Ausgangsmenge, wo du eindampfst, damit du irgendwie einen halbwegs brauchbaren Schnaps.
Ja logisch, du brauchst, wenn du einen geringen Prozentsatz hast im Ale, brauchst du natürlich mehr davon, aber dafür hast du weniger Malz gebraucht, um den Ale herzustellen, deshalb hat er ja weniger drin. Also am Schluss die Malzmenge bleibt aber konstant.
Gut. Ja, ich glaube, da hätten wir das mit der Herstellung eigentlich auch.
Also was mich jetzt noch interessiert, vielleicht auch, weil ich mich gerade eben nicht so auskenne mit dem Zeugs, es gibt aber irgendwie nicht, also ich habe noch nie von einem Whisky gehört, der sagt, aus welchem Bier er gebraut ist. Also irgendwie, also steht nicht irgendwie dran, jetzt Whisky aus... Dollar große Stadt in Deutschland oder so.
Ja gut, das liegt doch daran, dass die Whiskybrennerei ihr eigenes Bier produziert.
Aber die verkaufen es nie als Bier,
nein,
oder?
Die produzieren das Bier nur gezielt für Whiskyproduktion.
Also es ist dann irgendwie ein Bier, wo so speziell drauf ist, dass es einfach als normales Bier gar nicht trinkbar ist, oder?
Es wäre trinkbar, also gut, es wäre Stachbier, aber grundsätzlich, es wäre ein Bier trinkbar, aber es wird von denen gemacht mit dem Ziel, gerade den Whisky nachher draus zu machen.
Also es sind dann Stachbier, ein ziemlich malziges Bier.
Ja, das
so wie,
Malzbier mag ich. Aber es hat keinen
das
Alkohol.
Ist etwas anderes. Der Hopfen, der im Bier sonst drin ist, wird sich dort meistens weglassen.
Was hat der jetzt wieder mit dem Alkohol zu tun?
Der hat mit dem Alkohol gar nichts zu tun, der hat mit dem Geschmack zu tun.
Ah, oh, okay.
Ja. Also Bier wäre ja eigentlich ja Körner, wo man in Bier umgewandelt hat. Getreide.
Cerealien.
Und jeder weiß, dass das Brot ja nicht sonderlich geschmackhaft ist. Und das Bier wäre auch ähnlich geschmackslos.
Also Moment. Also. Brot nicht schmackhaft, und dann kaufst du beim falschen Bäck.
Also es ist...
aber gut.
Es hat natürlich einen Brotgeschmack, logischerweise, also eben den Malzgeschmack, aber beim Bier tut man zusätzlich noch Hefe, den Hopfen noch rein, einfach zum noch mehr Geschmack. Also die ganze Schärfe, die ist ja der Hopfen.
Ja, das ist echt das, was am Schluss dann bitter ist.
Ja.
Und also das, was ich nicht mag, genau.
Ja, und jetzt
eben, daher musst du eben mal ein Bier ohne Hopfen probieren.
Ja, wir sind ja in der Schweiz, da darf das Bier auch... Nein, es muss Hopfen drin
muss
haben.
Drin sein.
Aber es muss nicht nur aus Hopfen gemacht sein. Darum gibt es bei uns ja auch Hanfbier, weil Hanf ist eine verwandte Pflanze mit dem Hopfen. Wobei der Hanf nicht mehrjährig ist im Normalfall. Hopfen kann glaub, bis zu 50 Jahre und so werden, während Hanf, ja, nach einem Jahr ist der eigentlich durch. Geht auch. Ich finde es eigentlich sehr fein, Hanfbier. Es muss aber eben, wie gesagt, wegen irgendeiner Regulierung immer einen gewissen Anteil Hopfen im Bier haben.
Und einen gewissen Teil Gersten auch.
Schon?
Selbst das heißt, bei einem Hanfbier muss ein bisschen Gersten drin, aber bei einem Weizenbier muss Gersten drin, sonst darf es in der Schweiz nicht Bier heissen.
Also Dinkelbier und so auch. Oder
ja, dort muss ein bisschen Gersten auch noch mit rein.
Reisbier habe ich auch schon mal gehabt.
Ich wollte auch gerade noch Reisbier erwähnen, weil für die ganzen Glutenallergiker, oder die müssen, also Zöliakie, die dürfen ja kein Gluten, kein Weizeneiweiß futtern. Und für die ist dann immer Reisbier die Option. Das heißt, da dürfte eigentlich kein Weizen drin sein. Oder kein.
Wenn es in der Schweiz Bier heißen will, muss auch noch Weizen drin sein, auch wenn es Reisbier heißt.
Okay. Du darfst natürlich... irgendein Getränk herstellen. Also gut, was Alkohol anbelangt, gibt es dann auch wieder andere Gesetze, wo die haben jetzt auch nicht im Kopf, wie das genau ist, bis wie viel das man darf für den privaten Gebrauch alkoholische Getränke herstellen. Und du kannst irgendein Getränk herstellen und du darfst ihm einfach nicht Bier sagen. Mhm. Du kannst dem dann irgendwie...
Gebräu.
Ja klar, gut, wie werbewirksam das dann ist, wie Gebräu klingt doch eher so negativ. aber das geht. Herstellung ist nicht verboten. Du darfst nur nicht Bier sagen. Ich glaube, in Deutschland ist es so, mit dem Reinheitsgebot, dort muss ein Bier, dort darf das Bier nur aus Bier, aus Wasser, Hopfen und
eben Gersten und Hefe.
Genau.
Ja.
Herstellt sie, es darf nichts anderes drin
haben. Deutschland muss und darf es nur die vier H in der Schweiz darf es mehr.
Wobei ich meine, dass das Reinheitsgebot ein Gebot ist und nicht ein Gesetz. Insofern.
Es war früher ein Gesetz, es ist inzwischen aufgeweicht, aber...
Ja. Die meisten halten sich wohl trotzdem noch dran.
Ja, traditionell, wie sie immer groß gesagt, das ist besser bei uns als im Ausland etc. Es ist so vermarktet worden, also
ja, sie besser, müssen jetzt erfassen. Besser ist eine Geschmacksfrage. und es gibt auch in der Schweiz und in anderen Ländern entsprechende Lebensmittelgesetze, wo schauen. Es war ja im Mittelalter so, gewesen, dass die Leute vor allem darum Bier getrunken haben, weil selbst reinere das hygienischere Getränk war als Wasser aus dem Zierbrunnen.
Das Bier muss ja gekocht werden und wenn man Wasser abkocht, ist es auch hygienisch. Also. Das ist ein Nebeneffekt, wo man Bierherstellen auch anfängt.
Wobei, ich weiß nicht, ob wir das nach der Musik machen wollen, aber mir fällt jetzt immer noch diese Diskussion ein, Wein versus Bier, dass im Bier viel mehr verschiedene Geschmacksstoffe drin sind als im Wein.
Ich habe also etwas im Fernsehen gehört, ja, in einer Sendung, wo sie, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, es ist rund ums Oktoberfest gegangen, haben sie gefragt, welches denn das edelste Getränk ist, jetzt rein von den Aromastoff. Und da ist dann gewesen, dass, also Milch mit irgendwie 150, 200, dann Blut ist auch etwa um das rum. Und der Wein hat zwischen 12 und 1400 verschiedene Aromastoffe und das Bier ist dann bei, ich glaube, irgendwie 5.000, 6.000 verschiedenen Aromastoffe gewesen, schlussendlich. Irgendwie so, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo das, in welcher Sendung das genau war. Ich werde es entsprechend wohl auch nicht verlinken. Ich schaue mal nachschauen, vielleicht finde ich ja etwas. Kann aber nicht garantieren. Ja, naja, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob das noch lange für eine Musik... machen wir die Musik zum Aussteigen am Schluss. Aber wir könnten noch ganz kurz mal auf die physiologischen Eigenschaften von Alkohol eingehen. Ganz am Rand. Ja, was passiert, wenn man Alkohol trinkt und warum wird man benebelt und so?
Ja gut, ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber ich weiss zumindest von anderen
Drogen... Du kennst es nur aus dem Selbstversuch, oder wie?
Ja, logisch, aber was die Chemie ist, habe ich nie angeschaut. Aber ich weiss, von anderen Drogen heisst das, dass es einfach eine Synapse zwischen den Nerven beeinflusst. Also unsere Nerven, die haben ja Stromladungen drin und die tun Strom interessanterweise nicht von Nerv zu Nerv überschicken, sondern jeder Nerv tut eigentlich Chemikalien loswerfen, wenn er Stromschlag hat. Und die Chemikalien treffen den anderen und generieren wieder bei dem einen neuen Stromstoß. Und die Übertragung, die wird von ziemlich vielen Drogen gestört eigentlich. Und ich
nehme an,
dass Alkohol auch einen von diesen Sorten dort Typen tut.
Ah, dass das einfach die Rezeptoren quasi verstopft. Ja. So wie, also Koffein macht das zum Beispiel, dass Serotonin nicht mehr andocken kann. Ich glaube, es ist Serotonin, was blockiert. Jedenfalls, Serotonin ist ja das, was einem lässt müde werden. Oder kann es sein, dass ich jetzt einen völligen Hafenkäse erzähle. jedenfalls funktioniert das so. Und kann es sein, dass es mit Alkohol ähnlich funktioniert. Ja.
Ja, das Einzige, was mögliche Anmerkung ist, dass Alkohol relativ klein ist. Könnte es auch sein, dass in den Zellen innen irgendetwas angreift. Aber was für eine Struktur das genau drauf losgeht.
Ja, ja gut, dass schlussendlich Zellen abstirbt, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehört, dass das bei den Hefen auch funktioniert, dass es ein Gift ist und wie die Dosis das Gift macht.
Mhm.
Also ich habe auf die Schnelle in Wikipedia jetzt auch nichts gefunden, um die Frage zu beantworten. Aber im IRC kam noch ein sehr interessanter Hinweis von Nala, dass das stärkste Bier aus Deutschland 57,5% Alkohol hat. Und kommt aus Franken.
Aha. Schorschbock. 50, ist das nicht ein Tippfehler für 5,7 gewesen?
Ich frag mal nach.
Ja,
ansonsten müsste es Brand sein, weil...
dann wäre es aber Whisky.
Ja, oder ein Bierbrand. Gibt es ja auch bei uns.
Bierbrand. Da kommt mir das Rauchbier, das wir da mal in den Sinn.
Ja, gut, das ist Raucharoma gewesen, das ja. Ist nicht Brand.
Also Nala hat es anscheinend auch aus Wikipedia, insofern.
Dann muss es relevant sein. Aber ja, 57, das dunkelt mir schon ein bisschen sehr viel. Also das stärkste Bier, das ich bisher getrunken habe, das hat 15 Volumenprozent gehabt.
Ja, eben. Starker Wein. Genügend Zucker drin oder genügend Malz und dann mit Weinhefe dahinter. Dann, ja.
Ist das eigentlich, wenn man jetzt Whisky aus Bier macht, ist das dann beim Wein der Grappa, was es da gibt?
Ja, der Grappa oder der Brandy, sind beides.
Ah, aber der Grappa ist eher klar, während
der Grappa ist klar und der Brandy, der wird halt noch ins Fass eingelegt, wo noch von dem Fass her noch Aroma aufnimmt. Ist auch der Unterschied zwischen einem Bierbrand, der nicht im Fass mit Aroma ist und einem Whisky, der auch wiederum Aroma aufnimmt. Ist auch wieder der gleiche Unterschied zwischen einem weißen Rum und einem braunen Rum. Dass der Brun wieder im Fass ist, wo er nachher Stoff auslösen kann.
Ah ja. Aha.
Also all die braunen Schnaps, die sind in einem Fass gewesen, wo Eichenfass meistens, wo sie auch aus dem Holz gewisse Stoffe rausgelöst haben. Und möglicherweise ist in dem Fass auch noch, vielleicht noch vorher noch Wein drin gewesen, dann ist in der Wein auch noch ein bisschen rausgeholt worden zum Beispiel.
Ja gut, ja, Alkohol ist natürlich ein relativ guter...
Der Punkt bei diesem Schorschbock, also ich habe jetzt was gefunden mit 43%, durchaus,
noch genug.
Durch Auseisen, das heißt durch irgendwie Eingefrieren, soll der Alkoholgehalt irgendwie erhöht werden.
Das gibt es natürlich beim Bier auch, ja.
Und das sei immer noch innerhalb des deutschen Reinheitsgebotes.
Der Eisbockbier, das ist ein Bier, wo man so lange früher, also da Wasser ja früher kann und der Rest nicht... Also bei Alkohol früht auch weit unterhalb von 0 Grad.
Ja, sie Kühlschutz.
Ja, darum einfach kühlen. Und der ganze Wasser früht und der ganze Rest wird einfach ausgedrängt und konzentriert. Und
Frostschutz heisst Frostschutz.
Ja. Ja. Und eben, der Alkohol wird einfach quasi, der bleibt flüssig und es gibt einfach im Behälter nachher eine Einschicht von der Seite her und in der Mitte wird einfach immer mehr konzentriert. Das ist die andere Methode zum Konzentrieren.
Ah, das gibt es auch noch. Okay.
Gut, wir verlinken es.
Das auf jeden Fall, ja. Jo, dann sind wir schon bald mal am Ende von der Sendung. Von dieser letzten Sendung.
Hackerfunk. Genau. Wann ist denn die nächste?
Wann wäre sie denn? Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
Also Anfang Juli, ja. 7. Juli, genau, müsste das sein.
7. Juli, zur Abend um 7. 97,5 MHz auf dem
Und wahrscheinlich Äther. Wieder mit den Dimehearts, hoffe ich mal.
Bleibt hoffen, ja, dass dann mal, dann reden wir über Linux und Distro-Krieg. Ja. Und nachher ist dann, im August ist ja dann Sommerpause. Jetzt direkt nach uns, am 8. geht es weiter mit «Wie es uns gefällt», mit dem Gay Radio. Schwul-lesbische Infos, Radio vom anderen Ufer. Ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören. Hoffen, es hat euch Spass gemacht und wir sind noch halbwegs nüchtern angekommen bis dahin. ja, dann sagen wir Ciao miteinander und hoffentlich bis das nächste Mal. Sonst, mal schauen, was wird. Tschüss!
Ciao!
Und zum Ausklang machen wir noch ein bisschen Musik. Da ist der Tom Oswald mit Ende von etwas.
Ich glaub, weil es schön war, ist mein Blick so verschwommen. Dass es spurlos vorbeigeht, hast du das gedacht? Nein, aber auch nicht erwartet, dass es mich so traurig macht.
Ich hätte es jedenfalls nicht gedacht.